beziehungsweise habe ich mir das eingeredet. Da hatte ich dann erstmals auch unter anderem Bitterstoffe supplementiert. Und da war es wirklich faszinierend für mich zu sehen, dass ich direkt gemerkt habe, dass dieser Heißhunger, dieser Süßhunger wie weggeblasen war.
Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Bei uns ging letzten Freitag der Weihnachtsmarkt los. Eigentlich schön diese Zeit mit ganz vielen Leckereien, aber vielleicht nicht so gesund, oder doch? Eigentlich gibt's an Weihnachten 37% höheres Risiko, eine Gallenkolik zu erleiden. Oder 37% auch höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen. 30% der Menschen haben einen extrem hohen Cholesterolwert oder LDL, das ist das schlechte Cholesterin. Warum? Naja, es sind ganz viele Verführungen um uns herum. Und es soll ja nicht immer so sein, gesund leben gleich verzichten, damit dir das nicht passieren muss, dass du nicht verzichten musst, damit du tolle, leckere Sachen in der Vorweihnachtszeit zu dir nehmen kannst und trotzdem deine Gesundheit verbessern kannst. Da habe ich mir Hilfe geholt. Und zwar habe ich mir heute eingeladen, Tammo Martach von Bitterliebe. Hallo Tammo, schön, dass du da bist.
Hi Cordelia, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und wir haben ja, glaube ich, einiges an spannenden Themen vorbereitet.
Du musst mir erstmal sagen, ob du schon gesündigt hast und was Leckeres schnabuliert aus der Vorweihnachtszeit.
Ja, also normalerweise ist die Weihnachtszeit bei mir tatsächlich immer die Zeit des Sündigens. Da ist es wirklich so, wenn die Weihnachtsmärkte wieder anlaufen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich dann die ersten gebrannten Mandeln rieche.
Ich kann mich durchfuttern. Also ich kann mich tatsächlich von Stand 1 bis 12 kann ich mich durchfuttern. Ich finde das alles furchtbar lecker und eben auch schön, weil Vorweihnachtszeit. Aber natürlich auch mit ganz viel Fett und ganz viel Zucker verbunden.
Absolut,
und
ja.
Da hat man ja immer so die Sorge, nicht nur ich nehme zu, sondern das ist auch tatsächlich ungesund für die Leber, für die Gallenblase, für andere Strukturen im Körper auch. Und jetzt aber nur mit einem Glas Wasser vorlieb zu nehmen auf dem Weihnachtsmarkt, ist auch nicht wirklich romantisch, oder?
Dafür geht man ja auch nicht auf den Weihnachtsmarkt, um dann da mit Sprudelwasser in der Hand zu stehen. Da, wie gesagt, gibt es ja einiges an Verlockungen von gebrannten Mandeln über Spekulatius bis hin zu irgendwelchen Früchtchen, die ja da schön mit Schokoladenüberzug eben versehen sind. Deswegen
ist
es natürlich
eine Zeit. Ja.
Genau, der Backfisch kommt noch dazu. Wie du es ja gerade schon richtig gesagt hast, ist einfach die Zeit der Lebensmittel, die uns einfach wahnsinnig viel mit Fett versorgen und dementsprechend natürlich auch ordentliche Kalorien und Zuckerbomben sind.
Genau, und ich bin sehr lange Notärztin gewesen und am zweiten Weihnachtstag, da ist immer der Höhepunkt der Gallenkoliken. Also tatsächlich ist es so, das beweisen auch Studien und das hat auch einen Grund. Und auf Leber und Galle kommen wir in dieser Folge auch noch mehr zu sprechen, dass so am dritten Tag, wenn man so richtig viele leckere, auch oft fette Sachen zu sich nimmt, die Gallensteine dann zuschlagen und Gallenkoliken sehr gerne notfallmäßig am zweiten Weihnachtstag versorgt werden müssen. Also, deswegen habe ich mir natürlich den Tammo eingeladen. Tammo hat Ökotrophologie studiert, also Ernährungswissenschaften. Er weiß noch viel mehr als ich darüber. Der ist in der Ausbildung zum Heilpraktiker, was ich super spannend finde. Ich habe übrigens wahnsinnig viele sehr wichtige Sachen von Heilpraktikern gelernt und nicht von Ärzten. Von Ärzten habe ich auch was gelernt, aber eben auch von Heilpraktikern. Und Tammo ist mit seiner Leidenschaft für gesunde Ernährung auf Social Media zu sehen. Also wenn du mal guckst auf TikTok, auf Instagram, da gibt er regelmäßig sehr coole Tipps, hat eine Menge Themen und teilt seine eigenen Hacks und Tipps für einen bewussten Lebensstil. Also lohnt sich das, sich anzuschauen. Und in seiner Rolle als Marketingmanager bei Bitterliebe bringt er sein Know-how in die Welt, insbesondere in Bezug auf die pflanzlichen Bitterstoffe. Und von denen bin ich auch ein ganz großer Fan. Und deswegen macht es Sinn, heute Tammo hier zu haben. Und wir können ihn ausfragen. Er kann uns unterstützen, uns zu helfen, gesünder durch die Vorweihnachtszeit zu gehen. Also Tammo, nochmal ganz offiziell herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Cordelia. Zwei wunderschöne Umrissen. Das ist sehr schön, manchmal zu hören, was man in seinem Leben dann schon gemacht hat oder wo man täglich dann versucht, dann doch Hilfestellungen, gerade Thema Gesundheit und Ernährung dann zu geben.
Ich finde deine TikToks cool. Also tatsächlich gucke ich die total gerne, weil du es knackig auf den Punkt bringst und da echt ein Mehrwert drin ist. Also Chapeau.
Das ist das größte Kompliment, was man bekommen kann.
lass uns direkt mit dem Mythos aufräumen. Also meine Patienten sagen ja immer, oh, wenn ich gesund durch Weihnachten kommen will, muss ich verzichten. Wir waren ja eben schon mal dem Glas Sprudel auf dem Weihnachtsmarkt. Blödes Bild übrigens, ne? Die meisten Menschen denken bei gesund an Verzicht, insbesondere wenn es um die Leber geht. Das stimmt aber gar nicht, oder? Wie siehst du das?
Ja, also zuallererst mal ist es so, dass der Verzicht natürlich auch nicht immer per se was Negatives ist oder was, was man irgendwie so negativ konnotieren muss. Ich glaube, dass Verzicht auch natürlich am Anfang...
Man kann auf Krankheiten verzichten, ganz gut. Ja.
Exakt, genau. Und da ist auch nichts Negatives dabei.
Nein.
Deswegen dahingehend, dass Verzicht oftmals immer natürlich für viele auch eine Disziplinsfrage oder auch eine Motivationsfrage. Aber generell hat es ja natürlich auch viele positive Folgen, wenn man mal beispielsweise auf sowas wie auch Zigaretten verzichtet. Da, ja, muss, da hat man natürlich auch das No-Go oder das Problem in Anführungsstrichen, dass man dann aufs Rauchen verzichten muss. Aber es ist natürlich auch was, was mit wahnsinnig viel Gewinn einhergeht.
Und ja, das hast du schön gesagt. Auch alleine, dass der Gedanke Verzicht gar nicht negativ sein muss. Mhm, finde ich gut.
Absolut. Und da ist es immer so, dass ich finde, dass wenn Verzicht viel Überwindung kostet, dann ist Verzicht, finde ich, negativer, als wenn man es relativ leicht schafft, auf was zu verzichten.
Ja, und absolut.
Da ist immer die Frage, die man beispielsweise auch gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wenn du jetzt gerade schon das Thema Weihnachtsmärkte angesprochen hast, wie könnte man schaffen, auf natürliche Art und Weise mehr oder weniger auf solche Leckereien vielleicht zu verzichten, beziehungsweise sie nicht so in diesem Übermaß zu verzehren, wie es viele tun an Weihnachten.
Ja, also zum Beispiel weiß ich von vielen meiner Freunde, die sagen zwar, wenn sie im September das erste Mal so Dominosteine und Spekulatius sehen, sind jetzt schon einfach wieder der Sommer rum, aber gleichzeitig berichten die mir von einem Heißhunger. Die haben so eine Gier, weil eben ganz lange man diese Süßigkeiten nicht um sich herum hatte, ne, Pfeffernüsse und Marzipan und sowas alles. Und dann haben die so richtig eine Gier. Also die sagen mir sowas wie, ich kann es kaum erwarten, wenn ich dann einkaufen gehe, da muss ich schon direkt reinbeißen, weil ich so einen Heißhunger habe. Und meine erste Frage wäre zum Beispiel, hast du nicht einen guten Tipp gegen diesen Superappetit, also gegen diesen Heißhunger? Das wird ja vielleicht schon helfen, dass man nicht zu viel kauft, wenn man dann einkaufen geht.
Absolut, ja. Ich kenne das auch, wie gesagt, gerade bei mir in früheren Zeiten war es immer so, ich bin ein absoluter Fan von Spekulatius. Und während sich meine Freundin irgendwie immer im August mich noch zähmen musste, dass ich nicht schon den Weihnachtsbaum raushole und im Oktober die pure Faszination dafür hatte, dass die ersten Spekulatius wieder im Einzelhandel erhältlich waren. Ich habe dann natürlich auch das krasse Gegenteil mit meiner Freundin, die dann eher der Grinch ist an Weihnachten. Und da ist es, wie gesagt, so, dass ich aber irgendwann auch gemerkt habe, dass das natürlich auch aufgrund dieser Saisonalität was ist, was so eine gewisse Begierde ja auch noch ein bisschen provoziert, würde ich fast schon sagen. Und da ist es tatsächlich so, dass es tatsächlich Mittel gibt, und das hatte ich unter anderem erstmals im Studium gehört, die uns auch so diesen Heißhunger oder so die Begierde gerade auf so Süßigkeiten oder aufs einfach Lebensmittel mit einem hohen Zuckergehalt nehmen können. Und das sind tatsächlich Bitterstoffe.
Ja, also das Gegenteil von süß ist ja bitter. Und tatsächlich ist es so, es hat ganz viele Gründe, was da im Körper passiert, dass wenn du ausreichend Bitterstoffe zu dir nimmst, du gar nicht mehr so einen extremen, fast suchtartigen Anfall auf Zucker verspüren musst. Also bei mir war es auf jeden Fall so, als ich das kapiert habe, dass Bitter gar nicht mehr so in unserer Ernährung ist, wie es eigentlich sein sollte. Also wenn du mal darauf achtest, es gibt gar nicht mehr so wirklich viele bittere Sachen, die du kaufen kannst. Auch Endiviensalat und Rucola und so schmeckt gar nicht mehr so bitter wie vor 20 Jahren. Das wird nämlich extra rausgezüchtet. Wir haben gar nicht mehr genug Bitterstoffe in der Nahrung. Die sind aber wichtig, um den Gallenblasenfluss anzuregen. Den brauchen wir zum Verdauen. Und dadurch, dass uns Bitterstoffe fehlen, haben wir verschiedenste Nachteile ernst zu nehmen. Unter anderem, so lustig das klingt, das genaue Gegenteil denkt man ja eigentlich, Gier auf süß. Verrückt, aber stimmt tatsächlich. Und hast du es bei dir selber auch gemerkt?
Ja, absolut. Also ich kann ja auch nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, sondern tatsächlich auch, ich war ja nach meinem Studium auch nochmal selbstständig mit einer Ernährungsberatung, und da haben wir das immer so gemacht, wenn Leute sich bei uns auf einen Ernährungscoaching beworben hatten, dass wir denen immer am Anfang mal so ein Ernährungstagebuch als Auftrag gegeben haben.
Haben die das ehrlich ausgefüllt?
Das haben die hoffentlich ehrlich ausgefüllt. Ich kann es natürlich nicht, also keine Gewähr auf Wahrheitsanspruch, aber ich gehe davon aus, und trotz der Tatsache, dass sie vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen geflunkert haben, war es einfach so, dass bittere Lebensmittel, wie du es gerade schon angesprochen hast, natürlich super Seltenheitswert hatten. Also die wenigsten von uns essen sowas wie ein Radicchio regelmäßig oder auch Löwenzahn. Ich weiß nicht, auch die Artischocke wissen viele nicht mal, wie man sie zubereitet. Demnach sind das einfach Lebensmittel, die von Grund auf schon eher Seltenheitswert auf dem Speiseplan der meisten Menschen haben. Und wie du ja auch richtig gesagt hast, ist das einfach nochmal essentiell zu erwähnen, dass die Lebensmittel, die wir haben, die uns früher mit Bitterstoffen versorgt haben, heutzutage einfach nicht mehr ausreichend bitter sind.
Und ja, und auch bei Kindern fällt mir das auf, dass sie gar kein Bitter mögen. Das ist gar kein normaler Geschmack mehr für die. Ne?
Mhm, absolut, ja. Gerade bei Kindern ist es immer so, dass man da ja auch relativ viele Süßspeisen auch an den, also als Belohnung auch mal eine Süßigkeit austeilt. Die Schultüte ist voll mit Süßigkeiten, der Adventskalender voll mit Süßigkeiten und da wird dieser bittere Geschmack auch teilweise von frühestem Alter an mehr oder weniger abtrainiert. Man kennt gar keine richtig bitteren Lebensmittel mehr.
Ja,
und,
richtig.
Und das ist natürlich auch eine ganz große Gefahr. Aber generell auch bei mir, meine ersten Erfahrungen mit Bitterstoffen war wie gesagt auch so, dass ich zu Studienzeiten wirklich eine unfassbare Naschkatze war. Also nach jeder Mahlzeit, die ich gegessen habe, musste, damit so eine Mahlzeit komplett war, immer eine kleine Süßspeise her. Wenn es nur 2-3 Kekschen waren oder ein Schokoriegel oder sowas, aber damit so eine Mahlzeit komplett war, musste ich immer was Süßes essen. Beziehungsweise habe ich mir das eingeredet. Da hatte ich dann erstmals auch unter anderem Bitterstoffe supplementiert. Und da war es wirklich faszinierend für mich zu sehen, dass ich direkt gemerkt habe, dass dieser Heißhunger, dieser Süßhunger wie weggeblasen war.
Ja. Also tatsächlich, wir haben uns nicht abgesprochen, Tamo und ich, war das bei mir genauso. Ich habe als Ärztin, also als Medizinstudentin, nicht wirklich was über Ernährung gelernt und oder was ich gelernt habe, war vielleicht auch nicht richtig. Da sehe ich heute viele Sachen ganz anders, teilweise 180 Grad entgegengesetzt, aber das ist ein anderes Thema. Bitterstoffe jedenfalls habe ich nicht gelernt. Ich habe zwar gelernt, dass die meisten Frauen um die 40, wenn sie blond sind, Gallenblasenprobleme bekommen und man dann auch häufig die Gallenblase rausnimmt. Aber das Ganze drumherum, das Kausale, das Ursächliche, dass zum Beispiel unter anderem, weil wir uns so ernähren, wie wir uns ernähren, zu fett, zu süß, keine Bitterstoffe, das auch solche Erkrankungen provoziert, das habe ich natürlich nicht gelernt. Und ich kenne mich auch noch aus einer Zeit im Medizinstudium, wo ich das super fand, mit so einem dicken Löffel in ein Nutella-Glas reinzugehen, vor allem wenn ich gestresst war, so kurz nach einer Klausur oder sowas, und wirklich so einen richtigen krassen Heißhunger auf was Süßes hatte. Ich brauche jetzt Schokolade. Vielleicht kennt das der ein oder andere, der jetzt zuhört. Also dieses Gefühl von, boah, ich muss jetzt irgendwie was Süßes haben. Und das ist bei mir komplett verschwunden, nachdem ich erstens den Zuckerkonsum runtergeschraubt habe, aber eben Bitterstoffe hochgeschraubt habe. Die hatte ich nämlich vorher gar nicht so in meiner Ernährung. Und ob du es glaubst oder nicht, praktisch umgehend, also innerhalb von wenigen, ich weiß es nicht mehr genau, Tagen oder Wochen, also innerhalb kürzester Zeit, ist tatsächlich diese Gier bei mir gar nicht mehr aufgetreten. Habe ich dann hinterher gemerkt, retrospektiv, dass ich mich lange überlegen musste, wann wollte ich eigentlich das letzte Mal unbedingt einen Riegel Schokolade essen? Wie war das bei dir?
Ja, ist ganz spannend, was du jetzt berichtet hast. Ich finde es auch, also ich kann das absolut bestätigen. Bei mir war es ein ähnlicher Mechanismus, dass man gar nicht so richtig bewusst proaktiv drauf geachtet hat, dass man auf einmal sein Ernährungsverhalten weg von zuckerreichen, vielleicht auch verarbeiteten Lebensmitteln gerichtet hat, hin zu natürlichen, zuckerarmen Lebensmitteln. Das war wirklich einfach ein schleichender Prozess. Also ich kann das sehr gut bestätigen.
Ich habe das am Einkaufen gemerkt, dass ich früher tatsächlich immer regelmäßig auch 1-2 Tafeln Schokolade im Wocheneinkauf hatte. Nervennahrung, ja, habe ich das genannt oder haben wir das genannt? Und mit der Zeit wurden die alt. Und tatsächlich gab es irgendwann eine Schokolade, die war mit Haselnüssen, werde ich nie vergessen, die roch nicht mehr so gut. Die war so ein bisschen ranzig. Und dann sagte mir ein Kommilitone, Cordelia, ich glaube, du bist der einzige Mensch auf der Welt, der Schokolade schlecht werden lässt. Das habe ich ja noch nie gesehen. Da ist mir das erst bewusst geworden, weil es bei mir einfach nicht immer so war. Ich habe früher auch viel, viel Schokolade und Süßes gegessen oder so ein Schokoriegel zwischendurch oder eben auch dabei gehabt, auch beim Sport so ein Schokoriegel zwischendurch. Das war mir nicht bewusst.
Absolut, ja. Also ich meine, es gehört viel dazu, Süßigkeiten schlecht werden zu lassen. Das ist auf jeden Fall eine Leistung, da kannst du dir doppelt auf die Schultern klopfen. Es ist wirklich ein Thema, das muss man ganz klar sagen, diese Süßigkeitensucht ist ja auch was viele als Belohnung angelernt bekommen haben und natürlich auch immer noch täglich als Erwachsene in ihrem Alltag umsetzen. Und die Auswirkungen von Zucker, nicht nur im Hinblick auf die Leber, sondern generell auch auf das Thema Übergewicht und Co. sind natürlich immens. Deswegen da einfach den Zuckerkonsum genau im Blick zu haben und dann doch eher auf Süßspeisen zu verzichten, kann eigentlich nur ubiquitär sinnvoll für die Gesundheit sein.
Ja, und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ne? Also ich stelle mir jetzt vor, ich schenke einem Kind ein schönes, bunt, toll eingepacktes Geschenk zum Geburtstag und mache darauf eine Artischocke. Wäre komisch.
Absolut, ja. Es ist unnormal. Es ist unnormal, aber an sich wäre es ja super gut, wenn man es so machen würde. Also ich finde das immer wieder ein spannendes Thema, ja.
Absolut, als Kind wäre sicherlich enttäuscht. Das hätte sicherlich lieber einen Schokoriegel und die Eltern würden auch komisch gucken. Aber damit machen wir uns ja erstmal bewusst, wie extrem wir in diese Zuckergeschichte rein erzogen werden, ne? Also die Tante oder man bringt etwas Süßes mit in der Regel für die Kinder. Also selten kriegen die Kinder ja was Bitteres mitgebracht. Mhm. Und auch tatsächlich als Belohnung gibt's das auch nicht, ne? Also als Belohnung willst du ein Eis. Ja, kennt man, aber als Belohnung.
Als Belohnung willst du ein Brokkoli, habe ich auch noch nie gehört, ja.
Ein Rucola, ne? Genau. Ja. Was schade ist. Und tatsächlich ist bei meinen Kindern so, ich habe ja 2 Söhne, 10 und 16 sind die. Und so wie ich Ernährung immer mehr gelernt habe und mich verändert habe, muss ja meine Familie mit. Gott sei Dank bin ich die, die am meisten kocht bei uns. Und dieses zum Frühstück oder auch nachmittags eine riesige Schale, ein Kilo Obst und Gemüse schneiden und essen, das kenne ich jetzt aus meiner Kindheit nicht. Das fand ich am Anfang auch komisch, dass ich meinen Kindern nicht ein Brot geschmiert habe, sondern tatsächlich dann Kaki und Eisbergsalat und Gurke und Tomate und was gerade da ist, in einen großen Topf zusammenschnibbel. Aber du wirst lachen. Die essen das und die essen das gerne und heute ist das für uns total normal. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das kann man natürlich auch ausnutzen und kann das zum eigenen Vorteil machen. Also zum Beispiel Bitterstoffe regelmäßig einzunehmen. Ich mag ganz gerne diese Tees, die trinke ich sehr gerne. Gibt aber auch Kapseln oder es gibt alles, das erzählt Tamme uns gleich noch ein bisschen mehr. Auch das Spray würde ich gerne ansprechen, das halte ich für sehr smart. Am Ende des Tages ist es einfach nur eine Gewohnheit. Und wenn du das regelmäßig zu dir nimmst, verspreche ich dir, wirst du gar nicht mehr das Gefühl haben, du machst irgendwas ganz Besonderes, Komisches, sondern es ist für dich genauso normal, wie vielleicht früher ein Frühstücksei war.
Absolut, ja. Man kennt es ja vielleicht, wenn man mal irgendwelche besonderen Diäten gemacht hat. So Low Carb ist ja momentan im Trend oder vegan, Carnivore, was es nicht alles gibt. Mhm. Es ist am Anfang immer sehr eine große Hürde, die Umstellung. Aber wenn man erstmal gemerkt hat, dass man sich eine Woche dann daran gehalten hat, ist es einfach nur ein kleiner Aufwand und kein wirklicher Prozess. Und hier, du hast gerade schon das Thema Bitterstoffe angesprochen. Bei uns bei Bitterliebe ist es ja so, dass wir unter anderem auch die Bitterliebe-Tropfen haben. Und das war wirklich für mich aus meiner Erfahrung wirklich so ein bisschen wie eine Ernährungsumstellung mit Abkürzung, könnte man fast sagen.
Erzähl mal ein bisschen. Also man kauft einfach Tropfen. Also ich weiß jetzt, worum es geht. Ich nehme die auch gerne ein. Aber erzähl doch mal, was sind Bittertropfen und warum nimmst du die zu dir?
Also die Bittertropfen, die bestehen aus 15 verschiedenen Bitterkräutern. Also man kennt vielleicht gerade von den Großeltern nochmal so diesen Bitterschnaps. Da ist ja sowas wie Wermut beispielsweise drin. Oder auch Enzian oder sowas. Und in den Bitterkräutern haben wir auch noch aus dem Löwenzahn und dementsprechend noch unzähligen weiteren Bitterkräutern eben Bitterstoffe rausextrahiert. Und dann nimmt man dann einfach, beispielsweise wenn man diesen Süßhunger unterdrücken möchte, im Akutfall nach dem Essen 20, 30 Minuten danach, dann einfach eine halbe Pipette ein und merkt dann einfach dadurch, dass man die Bitterrezeptoren aktiviert und dass man dann eben diese unnötigen leeren Kalorien nach dem Essen, eben beispielsweise durch die Handvoll Spekulatius oder durch den Schokoriegel oder sowas, dass man die dann eben nicht mehr aufnehmen muss, beziehungsweise dass man da gar keine Gelüste mehr nach hat. Und schafft es einfach dann dadurch natürlich, wenn man sich solche Kalorien einspart und natürlich auch den Zucker einspart, auf der einen Seite natürlich gerade im Hinblick auf die Gewichtsreduktion, sich diesen Abnehmweg einfach deutlich zu erleichtern und natürlich auch auf ungesunde verarbeitete Lebensmittel zu verzichten.
Und auch tatsächlich ganz pragmatisch, so wie Feuer löschen, ne? Wenn ich jetzt merke, ich habe jetzt so richtig Gier auf was Süßes, würde ich das tatsächlich mal vorschlagen, in etwas Bitteres zu beißen oder eben diese Bitterstoffe zu nehmen oder auf jeden Fall einen bitteren Geschmack in den Mund zu nehmen. Und dieser Süß-Heißhunger lässt tatsächlich nach. So wie Feuer, wenn man Wasser drauf gibt. So ist auf jeden Fall meine Erfahrung und bei ganz, ganz vielen meiner Patienten.
Schöner bildlicher Vergleich. Der war mir bis jetzt noch nicht geläufig, aber den muss ich in Zukunft auch auf jeden Fall mal auf Social Media erwähnen.
Ja, cool. Das würde mich freuen. Und das eine ist ja jetzt, wir gehen über den Weihnachtsmarkt und leider gibt's ja noch keine Rucola und Chicory-Stände, Buden. Es gibt ja ganz viele Süßigkeiten-Buden. Aber wenn du uns jetzt ein paar Tipps geben kannst, ohne nur einen Sprudel mitzunehmen, was wäre dann auf dem Weihnachtsmarkt aus deiner Sicht sinnvoller als jetzt, ich sag mal, dieses fette, dicke Stück Backfisch.
Ja, also der Backfisch hatte jetzt in dem Fall noch die Vorteile, dass wenn Fisch wirklich drinsteckt, das weiß man ja leider oftmals gar nicht, dann hat er ja immer noch den Vorteil mit guten Fettsäuren und Co. Deswegen ist noch einer der gesünderen Lebensmitteln, gerade wenn man das jetzt vergleicht mit irgendwelchen Zuckerbomben, die ja wirklich gar keinen gesundheitlichen Mehrwert haben. Generell ist es so, dass ich einfach so als Akuthilfe für unterwegs immer das Spray oder auch die Tropfen dabei habe. Das heißt also, wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe und dann da mit Freunden unterwegs bin, ich möchte jetzt, wie gesagt, niemanden animieren dazu, nie wieder Mandeln zu essen, gebrannte Mandeln oder Spekulatius.
Mandeln sind gut.
Genau, absolut, ja. Oder dementsprechend nie wieder auf Spekulatius-Kekse oder sowas zurückzugreifen, sondern dass man sich da einfach die Fähigkeit mit auf den Weg nimmt, Nein zu sowas zu sagen. Dass es dann nicht irgendwie in die Richtung Binge-Eating geht, dass man da dann wirklich kiloweise gebrannte Mandeln isst und dann von einem Stand zum nächsten hüpft, sondern dass man dann da auch ein Stück weit schafft, diesen Hunger selber zu regulieren.
Also Bitterspray gegen Fressattacke.
Exakt. Als praktischen Begleiter immer in der Tasche haben, wenn man merkt, oh, es könnte schwierig werden, ich laufe gerade Gefahr, dass es noch die nächste Packung gebrannte Mandeln wird oder dann noch der Schokospieß mit Früchten dann hinterherkommt, dass man sich da einfach dann die Fähigkeit mit an die Hand gibt, Nein zu sagen und dann da einfach auch sein Hungergefühl selber regulieren kann.
Spannend. Also habe ich so noch nie gesehen. Das ist tatsächlich spannend. Ich nehme Bitterstoffe seit vielen Jahren einfach, um meine Ernährung gesünder abzurunden, zu supplementieren, dass ich alle Geschmacksrichtungen zu mir nehme, so wie ich darauf achte, dass ich alle Vitamine und Mineralien habe. Aber als so ein Notfallspray, Antifressattackenspray, habe ich es noch nicht gesehen. Finde ich super. Sicherlich hat es jeder richtig verstanden, aber das sage ich trotzdem nochmal. Das Spray sprühst du nicht auf die Leber, ja, auch wenn das ein Leberschutz ist, sondern in den Mund auf die Zunge, weil du willst diesen bitteren Geschmack dann auf der Zunge haben, um die Geschmacksrezeptoren zu aktivieren, um dadurch eben diesen Heißhunger runterzufahren. Was würdest du denn machen, um vielleicht besser präpariert auf den Weihnachtsmarkt zu gehen? Ich würde nämlich tatsächlich sowas auch machen wollen, wie die Leber stärken, damit sie besser über die Weihnachtszeit kommt, weil so ein bisschen sündigen würde ich natürlich auch. Also ich mag ja auch gerne Spekulatius, Dominosteine. Ich liebe leider diese Nougat-Marzipan-Geschichten, diese Baumstämme heißen die, glaube ich, ne? Diese Baumstämme, die mag ich sehr, sehr gerne. Ist ja nicht so, dass ich die ganze Weihnachtszeit nur an der Stange Sellerie knabber, ja, vorbildlich, sondern ich genieße auch gerne, vielleicht ein bisschen mehr in Maßen, weil ich mich viel mehr mit diesem Thema beschäftige. Aber ich kann meine Leber natürlich auch stärken, um diese etwas vermehrte Zeit von Süßigkeiten und Fetten besser zu überstehen. Was sind deine Tipps da?
Da hast du natürlich absolut recht. Bei mir ist es auch nicht so, dass ich da immer auf alles verzichte, sondern man soll sich auch mal gönnen dürfen, sagt man ja so schön heutzutage. Und da ist es auch wichtig, dass man dann solche Lebensmittel nicht per se verteufelt, sondern da auch einfach ein gesundes Verhältnis zu entwickelt, dass man das auch einfach mal essen darf. Das finde ich nochmal ganz wichtig zu betonen, dass das nicht heißt, man muss immer verzichten. Generell ist die Leber so ein Organ, wird ja immer als Entgiftungsorgan abgestempelt, hat ja aber unfassbar viele Aufgaben in unserem Körper. Also ja, für einen Stoffwechsel fällt mir jetzt zuallererst ein, du kannst mich da gerne ergänzen, Cordelia. Da gibt es ja unfassbar, ich glaube über 500 Aufgaben übernimmt die Leber in unserem Körper.
Die wir kennen, wahrscheinlich sind es noch mehr.
Mhm. Exakt, ja. Und da ist dementsprechend natürlich die Leber als Organ an sich, wenn man den Arbeitstag sich so anguckt, ist sie natürlich vom Burnout bedroht, könnte man in Anführungsstrichen sagen. Deswegen ist es einfach auch super wichtig, dass es ein Organ ist, was man einfach auf dem Schirm hat, dass man einfach da immer wieder unterstützen kann. Und bei der Leber ist es so, dass es so proaktiv relativ wenig gibt, was man für die Leber machen kann, in Form von Lebensmitteln essen. Man kann da wieder Stichwort viel verzichten, auf Giftstoffe, auf Rauchen beispielsweise. Auch gerade das Thema Fruchtzucker im Übermaß zu verzehren, ist auch einfach ein Risikofaktor für das Entstehen einer Fettleber. Also auch da sollte man dann gucken, dass man den Fruchtsaftkonsum oder auch den Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln, die viel Fruktosesirup enthalten, also viel Fruchtzuckersirup enthalten, dass man den eben reguliert.
Ja.
Und dahingehend könnte man natürlich viel für die Leber machen, aber ansonsten gibt's natürlich auch solche Themen wie Saunieren oder auch Fasten, sind alles so Aspekte, mit denen man die Leber auch ganz gut unterstützen kann und so dann mit einer gestärkten Leber auf den Weihnachtsmarkt ziehen kann.
Werbung. Bitterstoffe. Bestimmt ist dir aufgefallen, dass ich nicht zum ersten Mal über Bitterstoffe spreche. Im Gegenteil, ich habe schon öfter Bitterstoffe in euer Bewusstsein gebracht Und auch heute werde ich wieder freundlicherweise von Bitterliebe unterstützt. Und das ist eine gegenseitige Wertschätzung, weil ich viel von deren Produkten halte. Also ehrlicherweise nehme ich sie selber seit Jahren. Denn Bitterliebe hat sich zur Aufgabe gemacht, Bitterstoffe wieder populär zu machen. Und das spielt mir als Ärztin voll in die Karten, weil man damit viele gesunde Effekte erschaffen kann. Bitterstoffe wurden schon vor Jahrhunderten wegen ihrer vielfältigen Wirkung genutzt und gewertschätzt, um beispielsweise das allgemeine Wohlbefinden zu stärken, das ungute Gefühl nach dem Essen zu lindern, das kennst du bestimmt auch, oder eben um Süßhunger auszutricksen, also gerade für Naschkatzen eine smarte Lösung. Und deswegen mag ich diese Produkte so gerne und unterstütze sie gerne und halte sie für sinnvoll. Und jetzt kommt der Clou. Den gesamten November noch hat Bitterliebe einen Special Deal, den sogenannten Bitter Month. Da gibt es im Shop bis zu 40% und mit dem Code Cordelia5 gibt es dann nochmal 5% on top. Also aktuell kannst du bis zu 40% auf deine Lieblingsprodukte sparen und nochmal 5% on top mit dem Code Cordelia5. Ein Wort. Also ob Bittertropfen, Tees, Vitalkuren oder eben das besagte Bitterliebe-Bitterleber-Komplex-Spray, über das wir gerade gesprochen haben. Das sind hochwertige Produkte zu unschlagbaren Preisen. Nutz doch die Gelegenheit, deine Gesundheit mit natürlichen Bitterstoffen zu unterstützen und sichere dir jetzt die Rabatte, bevor der Deal vorbei ist. Günstiger wird's nicht. Kein Black Friday. Alle Infos dazu. Den Code, den Link, findest du wie immer auch in meinen Shownotes. Und jetzt hab weiter viel Spaß mit Tammo und dem Interview. Den ein oder anderen Tipp wird er uns noch verraten. Werbung Ende. Ja, also grundsätzlich, wenn die Leber stark ist, hast du sehr viele Vorteile, auch was Immunsystem betrifft und auch wie viel Energie du hast, wie müde oder wach du bist, wie schnell du bist in deinen Reaktionen und so weiter. Und die Leber muss ja erstmal dafür sorgen, dass das, was du zu dir nimmst, in Ordnung ist und im Körper umverteilt werden darf. Deswegen entgiftet auch die Leber. Und eine gute Möglichkeit, die Leber zu unterstützen, ist aus meiner Sicht sogar die beste Möglichkeit, ist Fasten. Entweder intermittierendes Fasten, das kommt ja auch immer mehr ins Bewusstsein, was mich sehr freut. Also tatsächlich mal 6 oder 8 oder 10 Stunden, gibt verschiedene Konzepte, gar nichts zu essen, also keine Nahrung zu dir zu nehmen, nur Wasser und ungesüßte Tees zu trinken, sodass die Leber wirklich mal in Ruhe arbeiten kann und mal was wegarbeiten kann. Stell mir das immer so vor, ich sitze am Schreibtisch, habe da so einen riesigen Papierstapel, arbeite den runter, bin fast fertig, kommt der Chef, bupp, nächster Stapel. Wäre ich nie fertig, ja, wäre ich nie meinen Schreibtisch fertig haben. Und mit dem Fasten hat die Leber einfach mal die Möglichkeit, Sachen wirklich abzuarbeiten. Ich persönlich bin Riesenfan von echtem Heilfasten, habe ich auch schon mehrere Podcast-Folgen drüber gemacht. Also ich spreche vom echten, ehrlichen Heilfasten, 1 Woche, 10 Tage, 2 Wochen. Heilfasten, nur Gemüsebrühe, ohne irgendwelche Gemüseteile zu sich zu nehmen, also nur die klare Brühe mit den Mineralien und Vitaminen und klares Wasser zu trinken und Tees, weil das einen wahnsinnigen Effekt hat. Wir nennen das Autophagie. Also der Körper repariert sich selbst, der Körper kommt in einen Reparaturmodus, wo er auto sich selbst vergifressen, wo er Zellen, die nicht mehr gut sind, die alt sind, die vielleicht krank sind, auffrisst und neue Zellen sich bilden. Die Autophagie, die haben wir noch gar nicht so lange bewusst verstanden, dafür gab es in der Medizin einen Nobelpreis, als wir das gesehen haben, was Autophagie ist.
Absolut, ja. Gerade beim Thema Fasten kann ich da auch ein Lied von singen. Ich habe das ja auch schon 3-4 Mal mittlerweile gemacht, habe ich auch 10 bis 14 Tage, wie du es gerade so schön bezeichnet hast, als traditionelles Fasten, habe ich da auch schon durchgezogen. Es ist ja auch so, wenn wir so in die Geschichte des Menschen zurückblicken, ist es ja auch nicht immer der Normalzustand gewesen, dass wir einen vollen Kühlschrank hatten. Oder
ich glaube, Kühlschränke gibt es noch gar nicht so lange, also keine 200 Jahre.
Das kommt noch oben drauf, aber generell auch, dass wir einfach Nahrungsmittel in dieser Fülle zur Verfügung haben, wie wir es eben in der heutigen Zeit haben und dass wir uns da eigentlich quasi auch teilweise aus Langeweile Nahrung zuführen, ist natürlich absolut nicht Sinn der Sache und natürlich auch evolutionstheoretisch nie der Zustand gewesen, in dem wir uns in den vergangenen Jahren bewegt haben. Da war es einfach auch mal so, dass wenn der Mann auf die Jagd gegangen ist oder der Jäger eben ohne Erfolg zurückgekommen ist, dass es dann mal 1 oder 2 Wochen kein Essen gab. Und da ist ja Gott sei Dank unser Körper eben auch drauf ausgelegt. Und du hast jetzt gerade den Prozess der Autophagie schon angesprochen. Ist ja ein Stück weit so der körpereigene Frühjahrsputz, könnte man sagen.
Ja, Das finde ich gut mit dem Frühjahrsputz. Und es ist eben tatsächlich vom Körper auch so gedacht über die Jahrhunderttausende, dass wir Zeiten haben, regelmäßig, wo wir nichts essen, damit man sich selbst reinigen kann. Und dann kommen wieder Zeiten der Fülle, wo man viel oder mehr essen kann. Und in unserer heutigen Gesellschaft, auf jeden Fall hier in unserer Kultur, ist es ja so, dass wir praktisch 24/7 fressen können. Heute heißt es snacken, aber du snackst halt morgens auf dem Weg zur Arbeit, während der Arbeit, dann gibt es eine Frühstückspause, Mittagspause, dazwischen wird gesnackt und jetzt kann ich so weitermachen. Der Körper hat gar nicht mehr wirklich eine Chance, mal zwischendurch in einen anderen Energiemodus zu gehen, nämlich in den Modus, wo man wirklich abbaut und aufschlüsselt und verdaut, weil ständig von oben schon wieder nachgeliefert wird.
Und viele Leute denken ja auch unter anderem, dass dann dieser Zeitpunkt der Nahrungsrestriktion, dass man dann da einfach nichts isst, dass das potenziell gefährlich sein könnte. Und das finde ich ja immer ein wahnsinnig spannendes Denken, weil ich das bei mir früher auch gemerkt hatte. Ich dachte immer, wie schafft man das, mehrere Tage nichts zu essen? Der Körper hat doch keine Energie, keine Grundlage, warum wir funktionieren können. Und ich bin tatsächlich durchs Fasten über meine Großmutter damals aufmerksam geworden. Und ich war, glaube ich, 16, 17 Jahre alt, meine Großmutter zu dem Zeitpunkt schon über 60. Und ich dachte mir so, wenn meine Oma das kann, dann muss ich das auch unbedingt mal ausprobieren. Und habe tatsächlich auch gemerkt, dass das einfach eine Phase ist, die natürlich auf der einen Seite auch natürlich über diesen mentalen Aspekt hinweg sehr stärkend ist, auf der anderen Seite auch einfach ein Körpergefühl in mir ausgelöst hat, was ich wirklich unbeschreiblich finde. Also ich habe mich in der Zeit danach wirklich so komplett erneuert und frisch gefühlt. Ja, auch wie gesagt, wenn man danach seine Blutwerte mal analysieren lässt, merkt man auch einfach, dass das nicht nur für die Leber, sondern eigentlich für die gesamten Entzündungswerte im Körper auch einfach sinnvoll sein kann.
Total. Also ich merke das regelmäßig. Ich faste zweimal im Jahr mindestens seit Jahrzehnten und meistens spreche ich da gar nicht drüber und meine Mitarbeiter bekommen das auch oft gar nicht mit. Ich mache das immer im Frühling und im Herbst, so 10 Tage, 2 Wochen wirklich fasten, also wirklich gar nichts zu mir nehmen an fester Mahlzeit und so ganz viele Kleinigkeiten, Zipperlein, die mir im Alltag nicht unbedingt auffallen, sind danach regelmäßig weg. Also Verspannung im Nacken, ein Knacken hier, da zieht der Muskel so ein bisschen oder das Knie tut manchmal so ganz leicht weh. Also alles Sachen, wo ich jetzt gar nicht eine Diagnose stellen kann, womit ich niemals zum Arzt gehen würde, was ich auch gar nicht groß erwähne. Ich würde auch dafür keine Tablette nehmen müssen oder so. Aber wenn es weg ist, fällt es mir auf, es knirscht ja gar nicht mehr oder ich bin ja gar nicht mehr so verspannt. Also diese kleinen Sachen, das sind für mich immer Indikatoren, was alles passiert ist in dieser Heilfastenzeit. Und die allermeisten Dinge werde ich wahrscheinlich gar nicht bewusst wahrnehmen. Also wie viele Entzündungsmediatoren runtergefahren sind, wie viele Stoffwechselprozesse sich regenerieren konnten, wie viele Zellen sich nachbauen konnten. Das kann ich ja gar nicht selber tracken, das kann ich ja gar nicht messen. Ich merke ja nur am Endergebnis, ich bin auf einmal fitter.
Und das sind, wie gesagt, so Faktoren, die man ja vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Man merkt aber, dass wenn man vorher nur auf 95% gelaufen ist, dass man danach wieder auf 100% regeneriert ist.
Ja, 100% merkst du dann, ach, guck mal, ist doch, also bei mir ist das so, ach, guck mal, ist gar nichts Alter. Ist ja gar nicht das Alter, hast dich einfach nur nicht genug regeneriert.
Ja, exakt. Das ist quasi Verschleiß, den man dann einfach mit einer nächsten kleinen Boxenstopp in Form von Fasten dann einfach wieder geheilt bekommen hat.
Ja, finde ich cool. Guter Vergleich. Und die Bitterstoffe selber stärken auch die Leber. Also zum Beispiel hast du eben schon den Löwenzahn genannt. Ich bin ein ganz großer Löwenzahn-Fan. Früher war es für mich nur Unkraut. Heute esse ich ihn sogar gerne und bewusst auch im Salat. Mach das auch gerne. Der ist leicht bitter. Der ist aber auch tatsächlich sehr gesund. Ich habe früher die zellschützenden Aspekte von Löwenzahn überhaupt gar nicht gewusst. Also ich kannte das nur als Unkraut. Und Löwenzahntee kennt vielleicht noch der ein oder andere. Aber wer macht denn wirklich Löwenzahnsalat? Und dabei ist das eine ganz tolle und wichtige Heilpflanze. Vielleicht nicht gerade die, die an der Autobahn jetzt direkt am Rand steht oder wo die Hunde täglich mehrfach drüber schiffen, sondern vielleicht tatsächlich eine, die du selber im Garten hast. Oder kannst natürlich auch Löwenzahn kaufen, aber tatsächlich sind da ganz viele Antioxidantien drin und ein Zellschutz. Und besonders auf die Leber bezogen kann Löwenzahn die Zellen der Leber selektiv schützen. Da gibt es interessante Studien zu.
Und es ist ja nicht nur das Löwenzahnblatt an sich. Viele kennen vielleicht noch von der Wurzel quasi, wenn man den Strang mal abgebrochen hat, dass dann so ein Milchsaft, die Löwenzahnmilch, ausgetreten ist. Und wenn man da mal so mit dem Finger rangegangen ist, das auf die Zunge gepackt hat, wird man merken, das ist ein unfassbar bitterstoffreiches Lebensmittel. Ja. Genau, exakt. Als Reaktion als Kind hatte ich das dann auch immer. Mein Großvater hat gesagt, nimm mal einen Finger. Und das war natürlich eine wunderbare Abschreckung, weil man sowas aus der Ernährung gar nicht gewohnt ist. Auch die Löwenzahnwurzel ist beispielsweise ein Teil der Löwenzahnpflanze, die ja unfassbar viele gesunde Antioxidantien hat und unter anderem durch einen Wirkstoff, durch das sogenannte Taraxazin, ja auch super für die Leber wirkt. Heißt also, dass dann unter anderem eben auch die Gallensaftproduktion stimuliert wird. Und die Galle ist ja quasi so ein bisschen wie unsere körpereigene Müllabfuhr, würde ich jetzt einfach mal so grob umreißen. Und je mehr Müllmänner natürlich in unserem Körper hier in Arbeit sind, beziehungsweise im Dienst sind, desto weniger können natürlich auch Giftstoffe oder Schadstoffe im Körper ihr Unwesen treiben. Und dahingehend ist natürlich auch Löwenzahn, die komplette Pflanze von der Blüte bis hin zur Wurzel, ein absolutes Lebensmittel, was man unbedingt mal in seine Ernährung inkludieren sollte, wenn man seiner Leber was Gutes tun möchte.
Ja, also kann ich tatsächlich nur anregen, Löwenzahn. Also tatsächlich sind Tierstudien nachgewiesen, dass es alkoholbedingte Leberschäden beeinflussen kann positiv, also tatsächlich vor alkoholbedingten Leberschäden schützen kann. Den antioxidativen Effekt hast du gerade schon genannt, ne? Also der Löwenzahn kann mit seinen Inhaltsstoffen oxidativen Stress reduzieren und damit die Leberzellen schützen. Und auch sehr spannend finde ich, es gibt Studien, die belegen, dass auch Gewebeschäden durch radioaktive Strahlung besser aushaltbar sind durch die leberschützende Wirkung von Löwenzahn. Also Löwenzahn kann auch vor radioaktiver Strahlung und den Schäden durch radioaktive Strahlung einen Schutz bieten. Im Rahmen, ne? Ist jetzt nicht so, du isst ein Blatt Löwenzahn und kannst Atombombe aushalten, bitte nicht so provokativ sehen. Aber radioaktive Strahlung gibt's in unserer Umwelt auch reichlich, auch in der Regel unbewusst, ungetrackt. Und durch regelmäßigen Konsum von solchen Heilpflanzen, wie zum Beispiel eben Löwenzahn, kannst du deine Leberzellen stärken, aber eben auch schützen. Davon abgesehen, dass Blutfettwerte senken kann, also Cholesterinspiegel in Studien nachgewiesen senken kann, Blutfettwerte insgesamt verbessern kann, Triglyceride senken kann oder ein Diabetesrisiko senken kann, weil es zuckerabbauende Enzyme hemmt, die Insulinresistenz verbessert oder den Blutzuckerspiegel senkt. Hattest du Inulin schon gesagt?
Nee, Inulin, absolut wichtig nochmal zu erwähnen, ist natürlich auch super viel, auch gerade in der Wurzel relativ viel enthalten. Tatsächlich hat meine Mutter das früher immer so gemacht, die war so eine kleine Kräuterhexe. Super. Und ist immer in den Wald getigert und hat dann da Löwenzahnwurzel ausgegraben und hat dann die Wurzel getrocknet. Und die Wurzel ist ja genau das, was beim Löwenzahn so wahnsinnig viel Inulin enthält.
Ja.
Und Inulin ist ja ein präbiotischer Ballaststoff, ist beispielsweise auch gerade viel in so Ballaststoffkomplexen enthalten, die man ja auch supplementieren kann, sind demnach auch wunderbar wichtig für eine gesunde Darmflora. Und der Darm korreliert ja natürlich auch super stark mit unserem Immunsystem oder generell mit unserer Verdauung.
70% des Immunsystems sind in deinem Darm, habe ich als Ärztin damals auch noch anders gelernt. Sorry, dass ich dir ins Wort falle, kann ich dann nur nicht in mich halten. Mich halten 70% oder bis 75% deines Immunsystems sind in deinem Darm, ist in deinem Darm. Ist das nicht der Wahnsinn?
Total. Und da sind wir noch nicht mal bei den ganzen anderen Auswirkungen, die eine gesunde Darmflora mit sich bringt. Ich habe letztens erst Studien in Händen gehalten, wo es so um die Korrelation zwischen Darm und Psyche geht. Wir haben ja die Darm-Hirnschranke. Früher hat man immer gedacht, der Vagusnerv verläuft ja immer nur vom Darm zum Gehirn, beziehungsweise andersrum, vom Gehirn zum Darm. Und mittlerweile weiß man ja, dass die Vernetzung des Vagusnerv vom Darm zum Gehirn deutlich stärker ist. Heißt also, die Auswirkung der Darmflora auch auf die mentale Gesundheit einfach ein Thema, was unablässig ist. Also auch gerade Stichwort Depression und so weiter, ist dann natürlich die Darmflora auch nicht außer Acht zu lassen.
Also wir fangen auch gerade an, das richtig alles zu verstehen, was ein Mikrobiom ist. Also die Darmflora haben wir das früher genannt, heute heißt es Mikrobiom, aber es sind die Darmbakterien in deinem Darm und wie wahnsinnig viel die damit zu tun haben können, ob du gesund oder krank bist. Und dass tatsächlich diese Darmbakterien auch einen Einfluss haben auf dein Denken und dein Verhalten. Wir können heute in der Darmflora manche zerebralen Erkrankungen, also Hirnerkrankungen, eher messen als im Gehirn selbst. Also ob einer ein hohes Risiko hat für bestimmte Erkrankungen, können wir häufig in der Darmflora schon vorher messen, bevor die Krankheit ausbricht. Also so eng ist diese Verbindung Darm-Hirnachse und wie es sich gegenseitig beeinflusst. Und jeder weiß ja, du hörst eine schlechte Nachricht, dir geht's schlecht, du hast Magenschmerzen oder du bist aufgeregt, du hast Durchfall oder andersrum, wenn es dir schlecht geht, kann dich das depressiv machen und. Also die Zusammenhänge sind so viel enger, als wir noch vor 10, 20 Jahren vermutet und gedacht haben. Und die Forschung hat ja gerade erst angefangen. Da werden noch viel mehr wirklich spannende Ergebnisse rauskommen. Davon bin ich überzeugt.
Absolut. Also da ist, glaube ich, auch das Stichwort gerade Postbiotika nochmal ganz essentiell zu erwähnen.
Erklär's kurz.
Genau, es gibt ja Präbiotika, das sind einfach Inhaltsstoffe in der Nahrung, die jetzt beispielsweise im Brokkoli, in Chicorée enthalten sind, auch dementsprechend in der Löwenzahnwurzel. Und da ernähren sich unsere probiotischen Bakterien im Darm von. Und da ist es dementsprechend so, dass die dann wiederum postbiotische Kommunikationsstoffe, würde ich gern sagen, dann produzieren, wo die Darmbakterien auch untereinander mit kommunizieren. Und beispielsweise auch in der Krebsprophylaxe ist das ja, glaube ich, auch so, dass Hunde eingesetzt werden, die über gewisse Geruchsstoffe Krebs diagnostizieren können. Und die riechen diese Postbiotika, die können die quasi im Darm der betroffenen Person dann riechen und schlagen dann daraufhin an. Das heißt also, über diese Postbiotika kann man dann Erkrankungen prophezeien oder den Gesundheitszustand diagnostizieren.
Ja, genau. Das sind alles so spannende Sachen, die erst in den letzten Jahren aufgekommen sind und was immer mehr einfach belegt, wie extrem wichtig Ernährung ist. Also bis dato war ja Ernährung, macht mich dick oder nicht oder gibt mir Energie oder nicht. Aber aus meiner Sicht ist Ernährung die neue Medizin. Also ich hoffe, dass wir weit wegkommen von ganz vielen Kapseln und Tabletten und Pillen und was wir alles schlucken und viel mehr hinkommen zu, was esse ich denn eigentlich, was nehme ich zu mir über den Sättigungseffekt hinaus, um wirklich Gesundheit zu erschaffen. Ich würde gern eine Pflanze, es gibt so viele wesentlich wichtige leberschützende Pflanzen, die wir besprechen müssten, aber ich hätte gern eine Pflanze, einen Hero hätte ich gerne noch genannt. Und zwar erzähl uns doch noch ein, zwei Sätze zur Mariendistel. Das ist nämlich meine Lieblingsleberschützende Heilpflanze.
Die Mariendistel, die kennen viele vielleicht so als Tee oder als Kapseln, gibt es die auch beispielsweise in Drogeriemärkten, findet man die viel. Und die Mariendistel haben wir unter anderem auch im Leberkomplex von uns enthalten, aus dem Grund, weil die auch einen Wirkstoff enthält, das Sylimarin. Und das ist so absolut faszinierend, weil das ein Stoff ist, der die Regeneration der Leberzellen, der Hepatozyten einfach anregt und dadurch einfach Stück weit auch schon eine geschädigte Leber bei der Regeneration unterstützen kann. Und das finde ich einfach einen wahnsinnig spannenden Aspekt. Die Mariendistel ist natürlich auch nichts, was jemand von uns auf dem Speiseplan hat. Deswegen kommt man da leider heutzutage selten drum rum, die zu supplementieren. Und wenn wir uns jetzt im Drogeriemarkt eben dann angucken, was es noch so gibt, da haben wir die Kapseln, wie ich gerade schon gesagt hatte, oder den Tee. Mhm. Da ist es, wie gesagt, auf der einen Seite die Frage nach der Funktionalität. Ich habe nicht überall einen Wasserkocher. Kann ich überall meinen Mariendistel-Tee dann aufbrauen? Und auf der anderen Seite, wenn ich Kapseln schlucke, müssen die auch erstmal durch den gesamten Magen-Darm-Trakt gehen, bis sie dann eben verstoffwechselt werden, beziehungsweise dann im Blutkreislauf kommen können. Und bei dem Leberkomplex von uns, wo ja eben unter anderem auch diese Mariendistel enthalten ist, da ist es so, dass wir den einfach sprühen. Also wir haben dann einfach 4x5 Sprühstöße, die wir auf die Zunge geben mit dem Komplex und dann kann der Wirkstoff, das Sylimarin, dann eben über die Mundschleimhäute direkt ins Blut gegeben werden.
Mariendistel macht nämlich nicht nur das Regenerieren, was du gerade gesagt hast, da gibt es auch spannende Studien zu, sondern ist ja auch antioxidativ wirksam, entzündungshemmend wirksam, also stabilisiert auch die Leberzellmembran. Was ich sehr spannend finde an der Mariendistel ist, dass nachgewiesen wurde, dass der Wirkstoff davor schützen kann, dass Zellgifte in die Leberzellen eindringen. Also Mariendistel bietet einen gewissen Schutz vor dem Eindringen von Zellgiften. So, jetzt ist nicht die Idee, dass du dir einen Mariendistel-Tee reinpfeifst, weil du danach auf Sauftour gehst. So sollte das nicht. Also ne, bitte, alles in Maßen. Aber ein regelmäßiger Konsum von Mariendistel und anderen Bitterstoffen, ein paar haben wir ja schon angesprochen, stärkt insgesamt deine Leber, kann insgesamt helfen beim Entgiften der Leber und kann insgesamt dafür sorgen, dass du ein stärkeres System hast, um eben dann zum Beispiel durch die Vorweihnachtszeit, die Adventszeit und dann die harten Weihnachtstage, da wird ja oft sehr viel gekocht und gegessen und geschlemmt, durchzukommen ohne eben in diese Risikoprofile zu fallen, die ich am Anfang gesagt habe. Ja, 37% mehr Herzinfarktrisiko, 37% mehr Gallenkolikenrisiko am zweiten Weihnachtstag und so weiter. Wie nimmst du die Mariendistel zu dir? Was machst du persönlich?
Ich nutze das Leberspray von uns. Das heißt also, ich gebe da 4-mal am Tag 5 Sprühstöße auf die Zunge beziehungsweise in den Mundraum und bin dann dadurch eben ausreichend mit der Mariendistel versorgt. Ich mache das aber wirklich ein Stück weit von der Dauer immer so ein bisschen kurartig. Ich nehme es jetzt nicht 12 Monate durch, sondern ich mache immer so 3 Monatskuren, mache dann 3 Monate Pause und bin dann dementsprechend 6 Monate im Jahr mit der Mariendistel versorgt. Allen voran tatsächlich aber auch so ein bisschen um Zeiten, die einfach gelustreicher sind, dementsprechend jetzt auch die Weihnachtszeit dann so ein bisschen vorzubeugen, in Anführungsstrichen.
Ja, finde ich gut. Also, weil, genau, 24/7, 12 Monate, das hätte ich mich jetzt auch gefragt, ob du das wirklich machst. Das wäre ja auch in der Natur auch nicht so, dass du dann 12 Monate immer dasselbe zu dir nimmst, in derselben Menge. Aber so kurartig und auch so bewusst eingesetzt, wenn du weißt, so jetzt hier ist 3 Tage Party angesagt oder Weihnachten oder, finde ich das ganz smart. Wie stelle ich mir das vor? Hast du es in der Tasche immer dabei?
Ich habe es immer einsteckend. Ich bin aber generell, ich laufe immer durch meinen Alltag mit einem kompletten Arsenal an Bitterliebe-Produkten.
Echt?
Tatsache. Es ist also nicht nur die Bitterliebe-Tropfen, das Leberspray. Also ich habe da, glaube ich, jetzt 5 verschiedene Produkte immer mit dabei, dass auch gerade, wenn ich mal auf dieses Thema komme, dass ich da immer auch mal eine Probe zum Mitgeben habe, dass die Leute sich dann auch gleich in der praktischen Erfahrung miteinander, also mit dem Produkt dann auseinandersetzen können.
Nimm uns doch mal mit hinter die Kulissen, kurz, wenn du darfst. Seit wann arbeitest du für Bitterliebe?
Ich bin jetzt seit grob 2 Jahren bei Bitterliebe, habe ursprünglich angefangen mit dem Schreiben von Newslettern, also so bin ich zu Bitterliebe gekommen, habe da immer so über Ernährungsthemen, Gesundheitsthemen, dann die neuesten YouTube-Videos und Co. angeteasert und war so im privaten Interesse immer Social Media aktiv und dann durfte ich bei Bitterliebe auch die TikTok- und Instagram-Kanäle übernehmen. Das heißt also, wenn man Bitterliebe mal auf Instagram und TikTok oder auch auf YouTube sucht, da hat man eigentlich keine Möglichkeit, an meinem Gesicht vorbeizukommen.
Du bist der Content-Manager da inzwischen, ne? Der Chef.
Genau, exakt. Marketing-Manager und alles, was wir an Content produzieren, geht dementsprechend, stammt aus meiner Feder. Und genau, bin jetzt zusätzlich auch noch relativ eng involviert mit der Produktentwicklung. Das heißt also, wenn es neue Produkte gibt, die wir auf den Markt bringen, dann wird das auch alles unter anderem mit mir abgesprochen. Und genau, wir sind ja auch ab und zu mal beim Fernsehen, bei HSE, da darf ich dann unsere Produkte auch an den Mann bringen.
Und als Mitarbeiter kriegst du die Produkte sozusagen zur Verfügung gestellt? Also darfst du die für dich selber auch nehmen oder gibt es da ein Kontingent?
Da gibt es wahrscheinlich offiziell ein Kontingent, aber dadurch, dass ich das immer für Drehs und Co. benötige, auch so ein bisschen als Giveaway, bin ich eigentlich immer privat auch sehr gut ausgestattet. Ich hoffe, das hört mein Chef jetzt nicht.
Sonst schreibt uns das.
Genau, nee, aber wie gesagt, da bin ich immer ganz gut ausgestattet. Da gibt es jetzt kein Kontingent. Das sind ja auch immer ganz gute Monatspackungen, das heißt also, die reichen ja auch für eine relativ lange Zeit. Deswegen, bin ich da eigentlich immer gut ausgestattet.
Ja, finde ich gut und authentisch, weil wenn du schon so viel darüber erzählst und würdest die Sachen selber nicht nehmen, finde ich das sehr seltsam. Und deswegen freut mich das sehr, dass ich höre, du rennst da selber mit so einem Köfferchen rum. Und das nächste Mal, wenn ihr auf dem Weihnachtsmarkt rechts oder links guckt und jemanden seht, der sich was auf die Zunge sprüht und dann das Portemonnaie in der Tasche lassen kann, da hat er sich vielleicht das Anti-Heißhunger-Spray, darf ich wahrscheinlich gar nicht so provokativ sagen, ne? Dann hat er sich wahrscheinlich das Leberspray gegönnt, könnte ich mir vorstellen.
So wird es wahrscheinlich sein, ja. Er hat unseren Podcast gehört.
Ja, oh, das wäre natürlich cool. Tammo, danke, dass du da warst. Ganz herzlichen Dank. Ich habe selber wieder was gelernt. Das finde ich super. Und schon quatschen wir fast 50 Minuten und länger will ich es nicht werden lassen. Ich verspreche euch aber, liebe Hörerinnen und Hörer, ich lade den Tammo wieder ein. Wir haben nämlich noch ganz viele Ideen für tolle Themen. Tammo, eine Herzensbotschaft zum Schluss oder ein Lieblingshack, der dir richtig weitergeholfen hat zum Thema Gesundheit. Hast du spontan was?
Ja, also ich setze mich ja generell in meinem Alltag relativ viel mit dem Thema Ernährung auseinander und meine Vergangenheit war auch sehr ernährungsintensiv. Und da gibt's so einen Leitspruch, den ich wirklich sehr simplifiziert, aber dementsprechend umso wertvoller von der Botschaft finde. Und zwar, dass man seine Ernährung danach ausrichten sollte, dass man nichts isst, was eine Zutatenliste braucht.
Ah, das finde ich gut. Also, dass du auf die Verpackung guckst und wenn da viele Zutaten draufstehen, also du so eine Liste hast, dann Vorsicht.
Genau, man kann es natürlich nicht verallgemeinern. Auch sowas wie Parmesan hat eine Zutatenliste. Heißt jetzt nicht, dass Parmesan ein ungesundes Lebensmittel ist. Aber gerade was einfach eine lange Zutatenliste hat, wo man natürlich dann auch teilweise Latein, ein großes Latinum bräuchte, um dann alles zu verstehen oder einen Chemie-Grundkurs gemacht hätte, damit man da wirklich alles versteht, was da auf der Verpackung draufsteht. Gerade solche Sachen, die beim großen Bogen drum machen und gucken, dass man sich dann doch natürlich ernährt mit Lebensmitteln, die weder Siegel noch Zutatenliste brauchen.
Ja, finde ich super. Also lustigerweise sage ich was Ähnliches. Ich sage immer, iss möglichst nur Sachen oder kauf möglichst nur Sachen, die kein Etikett haben. Was ich damit meine, ist natürlich Nüsse, Kräuter, Gemüse, Obst. Wobei gestern war ich einkaufen und auf der Demeter Salatgurke, unbezahlte Werbung, ist auch ein Etikett, was ich abmachen kann. Also muss, ist auch so ein Kleber drauf. Also stimmt das ja auch nicht, dass ich nur kaufe, was kein Etikett hat. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, was Tammo und ich meinen. Also möglichst natürliche Sachen, die so gewachsen sind, idealerweise jetzt um diese Jahreszeit hier in dieser Region, damit es auch nicht noch weit um den Globus transportiert werden muss, dann fährst du eigentlich immer sehr gut.
Absolut. Ergänzend ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass auch die gebrannten Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt haben auch weder Etikett noch eine Zutatenliste, aber sowas fällt natürlich auch raus.
Da wollen wir jetzt um die Weihnachtszeit ganz uns auf die guten Inhaltsstoffe der Mandeln konzentrieren und den Zucker ein bisschen lockerer nehmen. Dankeschön, Tammo, ganz herzlichen Dank, dass du bei mir warst. Vielen, vielen Dank für deine ganze Expertise. Und ihr, liebe Leute, nächste Woche gibt's wieder ein spannendes Thema. Da geht's auch um Essen, aber diesmal um Menschenfresser. Sei bewusst, sei mindful. Sei doch mal bitter. Danke, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen großartigen, gesunden, liebevollen, humorvollen, erfolgreichen und lustigen Tag. Lieber Tammo, ich hoffe, ich höre dich bald wieder. Und ihr anderen bis nächsten Mittwoch. Tschüss.
Ciao, Cordelia. Vielen Dank für die Einladung.